schlimmes vorgeschickt wurde mit der Christin, um das Böse, um Verbrechen, um Streit, um Tabus, um Lüge, also alles Themen, die man nicht unbedingt mit wohlwollendem ethischem Verhalten, womit Philosophie ja häufig verbunden wird, zu tun haben. Ich finde es auch gut, alle möglichen Phänomene unseres Lebens und unseres Alltags und der Begründungen und Hintergründe unseres Alltags. Und ich finde es aber in diesem Zusammenhang sehr schön, zum einen, dass der letzte Vortrag die Vernunft bringt, was auch nicht ganz unwichtig ist. Und bin ganz einfach auch in diesem Zusammenhang sehr gespannt. Der heutige Vortrag bewegt sich irgendwo in dieser Bandbreite, in dem Versuch, den Begriff der Solidarität in einer Bandbreite von einerseits Ökonomisierung der Lebenswelt, wo kaum mehr persönliche Entscheidungen möglicherweise eine Rolle spielen, zumindest in der Argumentation. Und auf der anderen Seite dieser großen Bandbreite aber auch persönliches Engagement, individuelles Engagement. Und ich denke, es ist eine ganz spannende Geschichte, wo dieser Begriff Solidarität, der teilweise sicherlich auch manchen Missbrauch erfährt, aus Ihrer Perspektive gut und gründlich eingeführt kann, was wir mit diesem Begriff auch wirklich mit möglicherweise bewegten und gedachten Leben bewegen können. Stimmt?
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, für die Einladung, hier über Solidarität zu sprechen. Und Sie haben einen breiten Erfahrungshorizont hier aufgerissen. Ich denke, all das, was jetzt erwähnt wurde, was auch hineingehört hätte, was Sie aber dann in meinem Vortrag nicht wiederfinden können und sollten wir hinterher auch diskutieren. Gegenwärtig findet sich fast keine politische aktuelle Debatte, kein Beitrag zum dringend notwendigen Umbau des Sozialstaats, aber auch keine Überlegung zur Neuakzentuierung ehrenamtlichen bzw. bürgerschaftlichen Engagements ohne Verweis auf die Bedeutung der Solidarität. Schaut man aber genauer hin, dann wird offenkundig, dass der Begriff der Solidarität zu einem Containerbegriff geworden ist, der je nach Intention und Kontext beliebig gefüllt werden kann. Umso bedeutsamer ist es, Solidarität als Haltung, als individuelle Haltung und auch als Sozialprinzip, also als Strukturprinzip in den Blick zu nehmen. Etymologisch, also von der Wortgeschichte her, hat der Begriff Solidarität seine Wurzeln schon in der römischen Rechtssprache. Hier leitet sich Solidarität ab von dem lateinischen Wort solidum und bezieht sich auf privatrechtliche Verpflichtungsverhältnisse. Im Laufe des 19. Jahrhunderts setzt dann die eigentliche Entwicklungsgeschichte des Begriffs Solidarität im engeren Sinn ein. In der Zeit wurden von Seiten der Soziologie und vor allen Dingen von Seiten der sozialen Bewegungen ganz unterschiedlicher politischer Richtungen Bemühungen unternommen, der Solidarität bzw. dem Prinzip der Solidarität Verbreitung und Anerkennung zu verschaffen. Im 20. Jahrhundert reklamierten den Begriff vor allem die sozialistischen und kommunistischen Bewegungen im Sinne der internationalen Arbeiter-Solidarität für sich. Die Diskreditierung dieses Gedankens angesichts der realen Verhältnisse politischer und wirtschaftlicher Unterdrückung in den Staaten Osteuropas nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann aufgebrochen durch die Gründung der oppositionellen Gewerkschaft Solidarność in Polen 1980, die den Begriff der Solidarität dann politisch rehabilitierte und eigentlich überhaupt erst wieder ins Bewusstsein brachte. Zu Beginn unseres Jahrhunderts jetzt berufen sich angesichts globaler, ökologischer, politischer und ökonomischer Bedrohungen unterschiedlichste zivilgesellschaftliche Gruppierungen auf die Idee der Solidarität. Die ökologische Bewegung, Globalisierungsgegner, Menschenrechtsgruppen, Friedensbewegungen, um also nur einige zu nennen. Und diese Gruppierungen Kommunikation für sehr unterschiedliche Ziele zunutze. Und dennoch wird von verschiedensten Philosophen das Phänomen der theoretischen Grand, Betonung auf theoretisch, also der theoretischen Grandexistenz des Solidaritätsbegriffs festgestellt. Das liegt unter anderem begründet in dem spezifischen Charakter dieses Grundwertes, in der ethischen, politischen und sozialen Kultur des Abendlandes, aber auch in der gegenwärtigen geistesgeschichtlichen und philosophischen Entwicklung. Aber bei aller Unterschiedlichkeit der historischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontexte seiner Verwendung und bei aller Vielfalt der Definitionen lassen sich doch immer die folgenden beiden konstitutiven Grundelemente als Kern des Solidaritätsbegriffs herauskristallisieren. Der erste steht hier schon, nämlich das Bewusstsein von der Zusammengehörigkeit von Menschen in einer dann jeweils näher zu bestimmenden Gemeinschaft. Also die Erkenntnis und das Bewusstsein, wir gehören zusammen. Und zweitens dann der aus diesem Bewusstsein resultierende Wille, dass was man dieser Gemeinschaft, zu der man gehört, an Leistung schuldig ist, in ihr und für sie auch zu erbringen. Der Begriff der Solidarität impliziert also folglich immer beide Dimensionen in unterschiedlicher Richtung. Also zum einen eine deskriptiv-soziologische Dimension, also einfach nur eine feststellende, beschreibende Definition, zu welcher Gemeinschaft man denn gehört oder wer sich welche Menschen sich als Gemeinschaft verstehen. Und zweitens aber dann auch aus einer normativ-ethischen Dimension. Und die Ausgestaltung dieser normativen Dimension ist es, die die spezifischen Konturen des Begriffs Solidarität verdeutlicht. Und darum soll es im Folgenden vorrangig gehen. Ich möchte zunächst in einem Hauptteil etwas sagen zu den Grundlagen und zur inhaltlichen Entfaltung des Solidaritäts Gedankens und es dann in einem weiteren darauf folgenden Teil an zwei Bereichen zumindest noch kurz konkretisieren. Kommen wir also nach der Einleitung zum zweiten Teil, zu den Grundlagen zur inhaltlichen Entfaltung des Solidaritätsgedankens. Die mit dem Begriff der Solidarität bezeichneten Phänomene, Verhaltensweisen und Strukturen sind, wenn man eine weite Definition annimmt, so alt wie die Menschheitsgeschichte selber. So findet etwa gemäß dem republikanischen Konzept des klassischen Altertums die Sozialmoral der freien Bürger ihren höchsten Ausdruck in der Tugend der Freundschaft. Hier wäre ausführlicher nachzulesen bei Aristoteles, diese Tugend der Freundschaft ist, anders als in der Neuzeit, keine private, sondern eine zutiefst öffentliche Angelegenheit. Auf ihr gründet sich nach Überzeugung des Aristoteles der Zusammenhalt und damit der Bestand der Polis. Sie werden es einer Theologin nicht verübeln, wenn die auch auf das Alte Testament verweist, wo sich nämlich eine ganze Fülle von Situationen und sozialen Zusammenhängen findet, in denen es um soziale Rechte und Pflichten gegenüber dem Armen, dem Fremden, dem Unterdrückten geht. Eine ganz wichtige Dimension alttestamentlicher Anthropologie ist geradezu die wechselseitige solidarische Bindung zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft. Vor allem immer bezogen auf die natürlichen Gemeinschaftsformen wie Familie, Sippe, Stamm und Volk. Primär geht es hier um die Solidarität als Bestimmung der Zugehörigkeit. Aber bereits in diesem Kontext gibt es auch eine ethisch-normative Dimension des Begriffs der Solidarität. Die einzelnen Mitglieder bekennen sich zueinander und zu ihrer Verantwortung für die Gesamtgemeinschaft. Mensch und Altes Testament, darauf Neues Testament. Hier wird die Solidarität nicht durch Ritus, nicht durch Abstammung oder politische Gemeinschaft bestimmt, sondern hier kommt ein ganz neuer Aspekt zur Begründung und zur Grundlegung dieser Solidarität in den Blick, nämlich sie entsteht aufgrund des Glaubens und des Lebens aus dem Glauben, also aufgrund des gemeinsamen, des geteilten Glaubens und des gemeinsam geführten Lebens aus dem Glauben. Die beispiellose Entgrenzung der Solidaritätsidee in dem Modell einer bis zu Feindesliebe radikalisierten christlichen Liebe ist dabei letztlich erlösungstheologisch begründet. Das heißt, Alle Solidarität auf menschlicher Ebene wird letztlich überboten durch die vollkommenste Verwirklichung der Solidarität in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der der Mittler des Heils zwischen Gott und den Menschen ist und damit als der Begründer der Solidarität gilt. Und Solidarität impliziert zugleich in dieser Grundlegung die Aufforderung an alle Menschen, es Jesus Christus in dieser Solidarität gleich zu tun, also ihm nachzufolgen. Interessant ist dann, dass in der christlich geprägten Geschichte Europas, vor allen Dingen im Mittelalter, der Begriff der Solidarität kaum noch begegnet als Begriff. Aber es lässt sich festhalten, dass Lebensräume und Strukturen der Menschen, vor allem Einrichtungen für Arme, Kranke und Reisende, weithin nach den Erfordernissen der Solidarität und der christlichen Nächstenliebe gestaltet wurden. Damit haben Sie ja gleich den Terminus, der sich eigentlich im Mittelalter, gerade in Konsequenz des christlichen Glaubens, sehr viel häufiger findet, nämlich die Rede von der christlichen Nächstenliebe. Wie nun wird Solidarität systematisch begründet? Was gibt es für Ansätze? Ich habe es eben schon gesagt, der Begriff der Solidarität findet eigentlich erst im 19. Jahrhundert, eigentlich erst im Kontext der Moderne, seine eigentliche Prägung und Gestalt. Man kann sogar sagen, dass in seinen heutigen Konturen eher als Reaktion auf die Entwicklung der Moderne überhaupt erst entstanden ist. Eine ganz zentrale Rolle für die Profilierung des Solidaritätsbegriffs spielen dabei der Zerfall der mittelalterlichen Ständegesellschaft. Und Sie können sich denken, die Klage über diesen Zerfall. Im 19. Jahrhundert wurde das Mittelalter verherrlicht, es kam die Romantik auch im Blick auf die soziale Struktur auf. Das heißt, man verherrlichte auch das mittelalterliche Ständesystem und vergaß, was es da alles an Problemen gab. Das wurde idealisiert und von daher profilierte man dann hier den Solidaritätsbegriff. Zentral dann auch die Entwicklung zu einer liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Die von der Philosophie der Aufklärung proklamierte Autonomie des moralischen Subjekts ließ die Bedeutung von Gemeinschaftswerten, die Bedeutung von Tradition, von Geschichte, eben von Ständen, von geschichtlich gewachsenen Strukturen im öffentlichen Bewusstsein zurücktreten. Die Folge war, dass soziale Bindungen bisweilen nur noch als rationale Vertragsverhältnisse interpretiert wurden und insbesondere im Wirtschaftsleben weithin der Geist eines rücksichtslosen Individualismus kultiviert zu werden schien. Und jetzt kann man eigentlich eine Zweigleisigkeit ausmachen, ausgehend von diesem Befund, also starke Betonung der Autonomie des Individuums und Zurückdrängen von Gemeinschaftswerten, von Tradition, von dem, was bisher gewachsen war, gibt es zwei Strömungen. Die eine Strömung verortet den Solidaritätsbegriff im Widerstand zu den individualistischen Gedanken der Aufklärung und zu seinen Folgen. Also gerade in Ablehnung dessen, was sich in der Moderne, in der Neuzeit entwickelt hat, wird der Solidaritätsgedanke formiert und dann kann man sich denken, was es für eine zweite Möglichkeit gibt, nämlich die Entwicklung des Solidaritätsbegriffs als positive Reaktion auf das, was die Moderne gebracht hat, was sich im Lauf der Moderne entfaltet. Und das sind auch die beiden Punkte, an denen ich mich jetzt zunächst entlanghangeln will. Zunächst also zu dem Solidaritätsbegriff, der sich im Widerstand, in Absetzung, im Widerstand gegen und in Absetzung von dem individualistischen Geist und seinen Konsequenzen formiert hat. Im Kontext der Französischen Revolution schon wird der Begriff der Solidarität zunehmend für die Revolutionsparole Fraternité genutzt. Und das ist der eine der drei Revolutionsbegriffe, der eigentlich sehr stark emotionsgeladen ist, nicht so rational bestimmt ist, deswegen auch viel schwieriger zu definieren ist und da selbst mit der Solidarität noch ja, parallel oder quasi synonym. Das entwickelt sich dann so, dass es in diesem Kontext bei der Solidarität um die sozialreformerische Entwicklung eines auf den Menschen- und Bürgerrechtsdenken begründeten Rechtsanspruchs auf Hilfeleistung durch den Staat geht. Infolge der Französischen Revolution beginnt man also 1790, interessant für unsere aktuelle Debatte, mit der staatlichen Garantie von Mindestlöhnen und des Unterhalts im Falle von Arbeitsunfähigkeit. Das war bislang alles zugeordnete Abteilung Wohltätigkeit, Almosen geben, Barmherzigkeit, da gab es keinen Rechtsanspruch. Das wird jetzt eben im Kontext dieser Solidaritätsüberlegungen der Französischen Revolution entwickelt, sodass Solidarität hier einen Rechtsanspruch formuliert. Aber, wie das dann oftmals so ist mit solchen Vorstößen, diese revolutionäre Umwälzung der alten armen Hilfe in ein neues Unterstützungsrecht gerät leider zu einem Fiasko und der Staat kehrt schon 1794, also 4 Jahre Vorlauf und dann schiefgegangen, zum Prinzip der fallweisen Unterstützung ohne Rechtsanspruch zurück. Also man dreht das tatsächlich zurück, kehrt wieder zurück zu dem Wohltätigkeitscharakter, auch terminologisch ist also nicht mehr von einem Anspruch oder gar einem Rechtsanspruch die Rede, sondern man kommt zurück zur Wohltätigkeit denen gegenüber, die eben arbeitslos sind oder zu wenig verdienen. Aber, wie schon Dürrenmatt gesagt hat, was einmal gedacht worden ist, kann nicht wieder zurückgenommen werden. So ist das auch hier. Das sozialrevolutionäre Verständnis von Solidarität bleibt wirksam. Es ist der französische Philosoph Leroux, der christliche, als christlicher Sozialist bezeichnet wird und ein Schüler von Saint-Simon ist, der den Begriff im 19. Jahrhundert in seiner neuen ethischen Bedeutung auch explizit in die Philosophie einführt und ihn ganz deutlich und bleibend abgrenzt von christlicher Mildtätigkeit und Barmherzigkeit und stattdessen von der wechselseitigen Solidarität der Menschen spricht. Es geht sogar so weit, dass in der Zeit, so wird vielfach interpretiert, Solidarität die Religion ersetzt, jedenfalls was die emotionale und gemeinschaftssinnstiftende Funktion angeht. Auch im Blick auf die Bestimmung von Solidarität in der Gegenwart, das habe ich eben auch schon mal angedeutet, sieht etwa der Philosoph Kurt Bayerz diese Entwicklung der Moderne bis heute und auch ihre Konsequenzen als problematisch für eben die Bestimmung von Solidarität an. Ihm zufolge lässt sich nämlich das Phänomen der theoretischen Randexistenz des Solidaritätsbegriffs nur erklären durch einen Verweis auf die gegenwärtige politische und ethische Kultur, in der eben der Autonomie des Individuums, immer noch als Folge der Aufklärung, höchster Wert beigemessen wäre. In dieses individualistische Paradigma, so sagt er, innerhalb dessen die Gesellschaft und alle anderen Individuen primär als Bedrohung erscheinen und Pflichten stets einer eigenen Begründung bedürften, füge sich eben die Idee der Solidarität nur schwer ein. Laufen Sie doch dem Konzept individueller Autonomie zunächst einmal diametral entgegen. Sie begründe keine Rechte des Individuums, sondern lege ihm Verpflichtungen auf. Sie ziele nicht auf die Abwehr äußerer Eingriffe in die Autonomie des Individuums, sondern mute ihm den Verzicht auf die Wahrnehmung eigener Rechte zugunsten der Gemeinschaft oder anderer Individuen zu. Und deswegen passe es nicht zusammen, so Kurt Bayerz. Die Idee der Solidarität lasse sich im Gegensatz dazu dort theoretisch aber nur entfalten, wo eben nicht die Idee vom autonomen Individuum den ausschließlich relevanten Wert darstelle, sondern wo die wesensmäßige Verbundenheit untereinander, der Menschen untereinander als autonome Individuen, ihre personale Grundstruktur und die damit gegebene Einbindung in die sozialen Strukturen eine unverzichtbare Voraussetzung der Theorie sei. Hier ist auf den Kontext der christlichen Anthropologie zu verweisen, der zufolge die soziale Dimension des Personenseins gleichbedeutend wie die individuelle Dimension zur Bestimmung des Menschen hinzugehört und von daher dann Solidarität möglich macht. Aber nicht nur die christliche Anthropologie ist hier zu nennen, sondern alle Ethiken sind zu nennen, die diesen religiösen Bezug nicht haben, die aber davon ausgehen, dass zwischen allen Menschen eine grundlegende, gefühlsmäßige Verbindung existiert und daraus eine Verpflichtung resultiert. Da ist zu nennen, vielleicht kennt der eine oder andere den Kommunitarismus, eine philosophische oder auch politisch-praktische Bewegung aus Amerika, aber inzwischen natürlich längst hier auch angekommen, schon lange hier angekommen. Und deswegen besonders mit viel Aufmerksamkeit bedacht, weil eben dieser Kommunitarismus auch eine deutliche Kritik an der Entwicklung der Moderne übt. Und zwar am Liberalismus, die also auch sagen, die Betonung des autonomen Individuums ist ganz vorherrschend, dass mein Liberalismus, Liberalismus habe eine Theorie des ungebundenen Selbst, also das an keinen anderen, an keine Gesellschaft gebundenen Selbst. Und dieser Kommunitarismus beklagt gerade, dass das Gesellschafts- und Solidaritätszerstörend sei. Also diese vorrangige Entwicklung der Neuzeit, auch unserer aktuellen neuesten Zeit, sei Gesellschafts- und Solidaritätszerstörend. Sie bleiben aber nicht bei der Klage stehen, sondern ihre Absicht richtet sich auf eine gesellschaftliche Reintegration, also Gesellschaft wieder zusammenzufügen. Zur Problemlösung, das kann ich jetzt hier nur in zwei Sätzen anschneiden, werden politische Prinzipien und Grundwerte eingeklagt, also die Betonung, es braucht in unserer Gesellschaft wieder Werte, die, auf die wir uns alle einigen können, die die Gesellschaft zusammenhalten und also das sind die Werte. Und auf der anderen Seite fordern sie die Wiederbelebung republikanischer Gesinnungen und Tugenden der Partizipation und der Solidarität. Also expressis verbis ist davon Tugenden die Rede, eigentlich ein klassischer ethischer Begriff, der aber lange Zeit mehr sehr verpönt war, glaube ich, im Moment auch eine Renaissance erlebt. Vielleicht hat der Kommunitarismus daran auch einen Anteil. Und als eine solche Tugend wird die Solidarität gefordert. Den im Blick auf die Solidarität destruktive Individualisierungstendenzen setzt der Kommunitarismus ein Verständnis vom Individuum entgegen, das lebensnotwendig sozial eingebunden ist. Also ein Verständnis von Gesellschaft, die einen übergreifenden Wertzusammenhang darstellt, sowie ein Verständnis von gesellschaftlicher Solidarität, die Tugend und Institutionen ethisch stark zu machen ist. Das heißt, der Kommunitarismus fordert Solidarität einmal als Tugend, aber auch als, ja, als Kit für Institutionen. Und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte aber jetzt vorab, während das jetzt hier die Entwicklung des Solidaritätsgedankens im Widerstand zu den Gedanken der Aufklärung war, nun die zweite Stoßrichtung noch erläutern, nämlich die Entwicklung des Solidaritätsbegriffs als positive Reaktion auf die Entfaltung der Moderne. Also das Bemühen, die Idee der Solidarität nicht im Widerstand gegen die Moderne, sondern gerade innerhalb dieser Entwicklung zu verorten. Sogar zu sagen, die Entwicklung der Moderne ist der eigentliche Ursprung dafür, dass man Solidarität, jetzt nicht in diesem ganz allgemeinen Sinn christlicher Nächstenliebe, sondern sehr viel spezifischer als präzisen Begriff überhaupt entwickelt hat. So führt Frankenberg aus, im Bemühen um eine zivilgesellschaftliche Begründung von Solidarität, also in der aktuellen zivilgesellschaftlichen Debatte, dass eben das jeweils andere Individuum und die entsprechende Interaktion erst die Autonomie des Individuums konstituiert. Denn, so sagt er, ohne Konfrontation mit der Fremdheit der anderen ist kein Individuum in seiner Besonderheit erkennbar und kann keine Anerkennung in seiner unverwechselbaren Individualität finden. Ohne andere und Fremde ist also weder individuelle Autonomie noch ein Leben in Gesellschaft denkbar. Daraus erwächst dann nach Frankenberg ein fürsorglicher Impuls, ein solidarischer Impuls für die anderen Gesellschaftsmitglieder. Und so kann er als Fazit formulieren, zivile, heißt gesellschaftliche Solidarität, also Solidarität mit den Mitgliedern einer Gesellschaft als Bürgern, die rechtlicher Anerkennung sozialer Wertschätzung und Fürsorge entspringt, zielt auf die Befähigung zur selbstorganisierten Bewältigung des Lebens in Gesellschaft ab. Also ganz wichtig, diese drei Aspekte, die er nennt, diese Solidarität basiert auf etwas, nämlich auf der rechtlichen Anerkennung, auf der sozialen Wertschätzung und der Fürsorge füreinander. Das ist, oder sind die drei Grundkonstituenten für Solidarität. Und all dies, also gerade die Frage nach der rechtlichen, wechselseitigen Anerkennung, der Fürsorge auch im gesellschaftlichen Kontext, hat natürlich seinen Ursprung in der Moderne. Also insofern eine spezifisch modern geprägte Begründung von Solidarität. In diesem Kontext der Entwicklung des Solidaritätsbegriffs sei noch ein kurzer Blick zurückgeworfen auf den Vater der Soziologie, Emil Durkheim, der innerhalb der sich im 19. Jahrhundert als Wissenschaft konstituierenden Soziologie äußerst bedeutsam wird. Für Durkheim wird am Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Dissertation über soziale Arbeitsteilung der Begriff der Solidarität zum Schlüsselbegriff seines soziologischen Denkens. Sie finden auch in jedem Lexikon, egal wie kurz der Abschnitt ist, zum Stichwort Solidarität, zumindest auf Durkheim verwiesen. Wenn auch sonst keine Theoriedebatte geführt wird, aber Durkheim wird immer erwähnt. Ihn interessiert im Wesentlichen die Frage nach den Beziehungen zwischen der individuellen Persönlichkeit und der sozialen Solidarität. Wie geht es zu, so fragt er, dass das Individuum, obgleich es immer autonomer wird, also er nimmt zur Kenntnis, was sich entwickelt in der Moderne, obwohl es also immer autonomer wird, immer mehr von der Gesellschaft abhängt. Wie kann es zur gleichen Zeit persönlicher und solidarischer sein? Ausgehend vom jeweiligen Entwicklungsstand der Gesellschaft unterscheidet Durkheim zwischen mechanischer und organischer Solidarität. Solidarität in vormodernen, niederen, das war jetzt zu früh, immer bei der mechanischen, also Solidarität in vormodernen, niederen Gesellschaften, in denen das Individuum eben noch nicht als autonomes Wesen verstanden wird, entsteht Durkheim zufolge aus der Ähnlichkeit der Menschen hinsichtlich ihrer sozialen Lage und meint die Bindung der Menschen an die Gruppe bzw. an die Gesellschaft. Gut zu sehen am mittelalterlichen Ständedenken, an den Zünften, innerhalb dieser Gruppierungen ist Solidarität verortet. Mit gleicher Lebenslage, eigentlich ähnlichem Berufsfeld, die Menschen sind genau an diesen Kontext gebunden. Das nennt Durkheim mechanische Solidarität. Die Weiterentwicklung der modernen Gesellschaft kennzeichnet einen Prozess der sozialen Differenzierung, laut Durkheim im Wesentlichen ein Prozess der sozialen Arbeitsteilung, führt dann zu einer völlig neuen Form von Solidarität, eben zu der organischen Solidarität, weil der Einzelne auf die Arbeit und die Arbeitsprodukte seiner Mitmenschen existenziell angewiesen ist. Das heißt, die machen eben nicht mehr alle die gleiche Arbeit, sondern im Prozess der Arbeitsteilung sind die Aufgaben, die Tätigkeiten, die Zuständigkeiten ganz stark individualisiert worden. Aber gerade weil das so ist und weil das, was Arbeiter X macht, Arbeiter Y nicht unbedingt genauso macht, sondern im Zuge der Arbeitsteilung müssen die alle einander zuarbeiten, darum ist das eine neue, eine organische Solidarität, die gerade durch Arbeitsteilung entsteht. Denn, noch einmal Zitat Durkheim, jeder hängt umso enger von der Gesellschaft ab, je geteilter die Arbeit ist. Und andererseits ist die Tätigkeit eines jeden umso persönlicher, je spezieller sie ist. Das heißt, diese organische Solidarität lebt gerade von der Individualität der Menschen. Also, Individualität führt erst zur Solidarität, weil alle aufeinander angewiesen sind. Und damit ist dann auch die Antwort auf Durkheims Ausgangsfrage gegeben, wie es sein kann, dass die Menschen immer persönlicher und zugleich die Gesellschaft immer solidarischer wird. Für die Auswertung dieses Ansatzes Zustand der mechanischen Solidarität nur hinaus, weil wir eben eine moderne Gesellschaft haben. Aber man könnte von diesem zeitgeschichtlichen Bezug absehen und beide Solidaritätsformen als gleichberechtigt nebeneinander stehende Formen auch in unserer Gegenwart noch sehen. Dann wäre die Grundlage der mechanischen Solidarität die Gleichheit oder Ähnlichkeit der sozialen Lage und oder die Gleichheit der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft oder sozialen Gruppe. Auch das finden wir ja immer wieder. Während die Grundlage der organischen Solidarität eine Mischung aus Differenz und Gleichheit ist. Dabei ist dann konsequent zu Ende gedacht die Gleichheit fundamental, die Gleichheit der Würde der Menschen bei realer Ungleichheit. Kommen wir zur Entfaltung des Solidaritätsgedankens, und zwar wieder im Blick auf die normative Seite. Hier sind wieder zwei unterschiedliche Stoßrichtungen ausfindig zu machen. Zum einen eine Vertikal, Sie werden gleich verstehen, warum Vertikal, weil es hier um die Verantwortung der Einflussreichen geht oder einer übergeordneten Instanz den Schwächeren gegenüber. Wobei diese Verantwortung ausgeht von der Sorge um das gemeinsame Wohl aller und sich zeigt in Gütern und Dienstleistungen, kurz im Anteilnehmen am Besitz, aber auch darin, dass durch die entsprechenden einflussreicheren Rahmenbedingungen geschaffen werden, durch die den Empfängern der Solidarität die Realisierung eigener Vorstellungen von dringendem Leben möglich wird. Notwendige Kondition dieser Solidarität bleibt dabei von der Seite der Stärkeren aus die Intention, die Schwächeren zu befähigen, mit ihren eigenen Kompetenzen, Leistungen und Schätzen an Menschlichkeit und Kultur, die sonst verloren gehen würden, auch selbst einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Und von der Seite der Schwächeren ist damit unabdingbare Notwendigkeit die Bereitschaft zum eigenständigen und eigeninitiativen Beitrag. Und damit kommt dann auch schon die zweite Stoßrichtung, die horizontale, in den Blick. Die Menschen, es geht bei der horizontalen Solidarität um die Hilfe der Menschen untereinander und deren Initiativen zur Wechselseite der Hilfe. Es wird offenkundig, dass die Idee der Solidarität mit diesem Moment der Gegenseitigkeit oder der Wechselseitigkeit immer auch das Leistungsprinzip impliziert. Also, die Empfänger von Solidarität ermutigt, ja sogar verpflichtet, keine rein passive oder gar feindliche Haltung der Gesellschaft gegenüber einzunehmen, sondern das selbst zu tun, wozu sie in der Lage sind, und ihre Rechte entsprechend einzufordern. Diese horizontale Stoßrichtung der Solidarität findet sich in besonderer Weise realisiert in der Solidarität der Arbeiter im 19. Jahrhundert, die ja zunächst einmal mit Beginn der Industrialisierung der Gewaltenmacht des Kapitals hilflos und vereinzelt gegenüberstanden und die sich dann im Laufe der zunehmenden Spürbarkeit der für sie äußerst negativen Folgen der Industrialisierung solidarisierten und zur gemeinsamen Vertretung und Durchsetzung ihrer Interessen und zum Kampf für sie zusammenschlossen zu Arbeiter, Vereinen und Gewerkschaften. Innerhalb der Arbeiterbewegung entwickelte sich ein den Ideen der sozialistischen Internationale verpflichteter, sozial-revolutionärer Flügel und ein eher sozial-reformerischer Flügel, dem gemäßigte freie Gewerkschaften und eben auch christliche Gruppierungen zuzurechnen waren. Zwischen diesen beiden Richtungen gibt es einen ganz deutlichen, einen entscheidenden Unterschied hinsichtlich der Solidaritätsvorstellung. Bei der internationalistischen Solidaritätsidee und der Arbeiterbewegung und deren Solidaritätsidee wird Klassensolidarität des Proletariats gefordert und kein Bezug zur allgemeinen menschlichen Solidarität hergestellt. Also die Frage nach der gemeinsamen Menschenwürde bleibt nicht als Grundlage hier im Blick, sondern es geht einfach nur um die gemeinsamen Interessen der hier betroffenen Arbeit. Wenn etwa Friedrich Engels schreibt, ich zitiere, dass das einfache, auf der Einsicht in die Dieselbigkeit der Klassenlage berührende Gefühl der Solidarität hinreicht, unter den Arbeitern aller Länder und Zungen eine und dieselbe dieselbe große Partei des Proletariats zu schaffen und zusammenzuhalten. Das heißt eben, mit dem gleichen Interesse, Menschen mit dem gleichen Interesse schließen sich zusammen. So vermeidet er nach Bayerns von vornherein alle Schwierigkeiten einer anthropologischen Konzeption, indem er Solidarität einfach dort fordert, wo faktisch gemeinsame Interessen vorhanden sind. Gemeinsame Interessen reichen aber als Grundlage für die Solidarität nicht aus, vielmehr müssen die Interessen auch legitim sein. In einem rein deskriptiven Sinn mag man ja von Solidarität auch etwa im Blick auf die Mafia oder terroristische Organisationen sprechen. Aber in einem normativen Sinn ist die Rede von Solidarität nur dort gerechtfertigt, wo die gemeinsamen Ziele und Interessen unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit als legitim gelten. Ich komme zu einem weiteren Punkt, ich habe das vorhin schon angedeutet. Der Begriff der Solidarität hat in der Tradition auch einen ganz eigenen Stellenwert als ein Sozialprinzip. Das ist vor allen Dingen ausgegangen von der Tradition der katholischen Soziallehre. Hier kommt diesem Prinzip eine ganz besondere Bedeutung zu. Spezifisch sozialethisch ist dabei der Bezug, im Unterschied zum individualethischen, der Bezug auf das Soziale im eigentlichen Sinn, also auf den Bereich des Institutionellen, auf die zu sozialen Strukturen, Ordnungen, Verhältnissen verfestigte soziale Interaktion. Woraus sich dann ethisch gesehen der vorrangige Bezug auf die soziale Gerechtigkeit ergibt, die es zu realisieren gilt. Also damit merken Sie die normative Einbindung. Mithin ist auch und gerade im christlich-sozialen Kontext mit diesem Prinzip der Solidarität nicht ein rein äußerlicher Appell an Hilfsbereitschaft und Gutherzigkeit oder eine aufgesetzte Attitüde gemeint, nicht ein Gefühl wahren Mitleids oder oberflächlicher Rührung wegen der Leiden so vieler Menschen nah und fern, sondern bei der Solidarität handelt es sich neben dem Gemeinwohl und dem Subsidiaritätsprinzip um eins der drei zentralen sozialethischen Ordnungsprinzipien. Solche Prinzipien geben immer die Grundausrichtungen für das Handeln an, sind strukturierungs- und verfahrensrelevante Grundsätze, aber noch keine Handlungsanweisung oder Norm für konkrete Situationen. Das Sozialprinzip der Solidarität hat seinen Ansatzpunkt, philosophisch gesprochen, beim Personensein des Menschen und der daraus resultierenden Gleichheit und Gleichwertigkeit aller Menschen, theologisch gesprochen bei der Würde der Menschen aufgrund ihrer Gottebenwirklichkeit und bei deren gleichzeitiger realer Unmöglichkeit. Ausgangspunkt ist also die soziale Dimension des menschlichen Personenseins, die wechselseitige Bezogenheit der Personen untereinander auf die gesamte Gesellschaft, woraus sich dann die Verpflichtung, die wechselseitige Verpflichtung zum Mitsein, zur wechselseitigen Achtung dieser Menschenwürde ergibt. Es ist auch gerade die Solidarität, die erst das Personensein zu seiner ganzen Fülle entwickelt. Ein Nestor, oder der Nestor der katholischen Soziallehre, prägt dafür eine für die Soziallehre, die katholische Soziallehre, klassisch gewordene Definition. Den tatsächlichen Sachverhalt, dass Einzelwohl und Gemeinwohl ineinander verstrickt sind, also reine Beschreibung, das hängt miteinander zusammen, bezeichnen wir, also er, als Gemeinverstrickung. Die normative Aussage, dass Glieder und Ganzes wechselseitig füreinander Verantwortung tragen, als Gemeinverhaften. Oder an anderer Stelle sagt er auch schon mal Gemeinhaften. Dieses Prinzip hat dann der Jesuit Heinrich Pesch am Ende des 19. Jahrhunderts im Entwurf des Solidarismus zum Mittelpunkt und zur Basis seiner Gesellschaftsauffassung gemacht. Das war keine reine Neuschöpfung, sondern damit griff er zurück auf den Ansatz französischer Sozialphilosophen und Politiker, die sich mit den sozialen Folgen der Industrialisierung und des Kapitalismus auseinandergesetzt haben und eigentlich versucht haben, Individualismus auf der einen Seite und Sozialismus auf der anderen Seite miteinander zu versöhnen und sozusagen als Mittelweg den Solidarismus zu schaffen. Das Anliegen Heinrich Pesch und seines Solidarismus, in dessen Mittelpunkt die solidarische Verbundenheit aller Menschen stand, Klassengesellschaft durch ein soziales Arbeitssystem zu überwinden und Gemeinwohl und Einzelwohl, Aufgaben und Grenzen staatlicher Interventionen zu einem Ausgleich zu bringen. Den nächsten Punkt kann man jetzt überspringen. Entscheidend für ein angemessenes Verständnis des Solidaritätsprinzips ist es nun, dass es nicht nur um ein Handeln gemeinsam mit anderen zu tun ist, sondern dass wesentlich die Auswirkung auf das Wohl der Gesamtheit, auf das gemeinsame Gute, klassisch auf das Gemeinwohl, dazugehört. Der 2005 verstorbene Papst Johannes Paul II. Ist es, der Solidarität definiert, als die feste und beständige Entschlossenheit, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Das heißt, für das Wohl aller und eines jeden, weil wir alle für alle verantwortlich sind. Solidarität meint also, und auch das nochmal seine Definition, den aus gemeinsamen Voraussetzungen motivierten Willen, das zu tun, was man einander schuldig ist. Diese Definition von Solidarität zeigt wohl nicht bloß zufällig deutliche Anklänge an die klassische Definition von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit als die beständige und vom Willen mitgetragene und zugleich vernunftbestimmte Haltung, jedem das Seine zu geben. Und Solidarität wurde definiert als das zu tun, was man einander schuldig ist. Die Übung von Solidarität bedeutet mithin, die auf dem Menschsein beruhende Pflicht unter Rückbezug auf ein als Ziel vorgegebenes Ganzes, Gerechtigkeit zu verwirklichen. Nur in dieser untrennbaren Verknüpfung des Begriffs der Solidarität als Instrument mit dem der Gerechtigkeit als Ziel ist eine adäquate inhaltliche Bestimmung möglich. Aus der Verknüpfung des Ethos der Solidarität mit der Ausrichtung an dem Ziel des Gemeinwohls ergibt sich dann noch eine ganz wesentliche Konsequenz für die universelle Geltung als Sozialprinzip. Damit haben wir nämlich ein wichtiges materiales Kriterium zur genaueren Differenzierung dessen, was man alltagssprachlich so unter Solidarität subsumiert. Solidarität meint dabei, dass sich zusammentun im Hinblick auf ein gemeinsames Interesse, sei es ein Nutzen oder eine Not, sei es eine gemeinsame Aufgabe oder Freude. Dass diese Ziele sehr partikulär und mit ihrer moralisch-ethischen Qualität doch sehr unterschiedlich sein können, wird sofort deutlich. Der Taubenzüchterverein erwartet genauso Solidarität seiner Mitglieder wie die kriminelle Bande. Sehr viele Teilsolidaritäten sind heute gefordert. Solidarität in Familie, Nachbarschaft und Freundeskreis wird genauso eingefordert wie Solidarität mit Arbeitslosen, Globalisierungsverlierern, Sozialreformverlierern, Hartz-IV-Empfängern, Opfern von Terror und Gewalt in der ganzen Welt. Solidarität ist gefragt im Prozess der Vereinigung der beiden Teile Deutschlands. Solidarität wird deklariert zum Lernziel für kleine Gruppen. Sie soll innen- und außenpolitisch, sozial- und familienpolitisch, umwelt- und arbeitsmarktpolitisch dazu führen, durch demonstrativ zur Schau gestellte Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Zuständen sowie durch die gemeinsam demonstrierte Kampfbereitschaft Änderungen herbeizuführen und eigene Ziele der Realisierung näher zu bringen. Nun soll mit dieser Aufzählung der Teilsolidarität keineswegs gesagt werden, dass diese nicht legitim sind. Im Gegenteil, sie spielen alle für das Funktionieren der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Aber das Ganze der Gesellschaft und ihr Wohl, das wiederum fundamental hingeordnet ist auf den Menschen und seine Würde, darf nicht aus dem Blick geraten, beziehungsweise muss ein wesentliches, sogar das entscheidende Kriterium sein, um die positiven Konsequenzen und die misslichen Nebenfolgen solcher Teilsolidaritäten im Falle eines Konflikts abwägen zu können. Erst unter dieser Voraussetzung des Gemeinwohlbezugs wird Solidarität als ein universelles Sozialprinzip erkennbar, das strukturell unbegrenzte Geltung beansprucht. Denn wenn die Würde des Menschen auf seine Personsein gründet und Sozialbezogenheit zur Natur dieses Personseins gehört, dann, so formuliert es der Sozialethiker Wilhelm Korff, dann schließt dies notwendig Solidarität mit allem ein, was Menschenantlitz trägt. Vor diesem Hintergrund gilt es, die Rede von der vorrangigen Option für die Armen als die adäquate theologische Interpretation der Idee der Solidarität in den Blick zu nehmen. Die Soziallehre sieht in der Option für die Armen, ein Terminus, der seine Wurzeln übrigens in der lateinamerikanischen Befreiungstheologie hat, eine soziale Verpflichtung, die den gesamten Lebensstil eines jeden Menschen betrifft. Dem Theologen Herbert Büchele zufolge bedeutet die Option für die Armen den Mitvollzug des unbedingten Diensteinsatzes Gottes für den Menschen durch den Menschen. Dennoch bleibt gerade auf dem Hintergrund der genannten Aspekte der Universalität und umfassenden Geltung zu bedenken, dass eben die Formulierung vorrangig deutlich macht, dass es dabei nicht um eine ausschließliche oder ausschließende Option geht, sondern um Parteilichkeit. Um Parteilichkeit für den Menschen, für alle und für jeden Einzelnen. Und daraus ergibt sich dann die Notwendigkeit, Solidarität einzuordnen in den Kontext der Allgemeinmündigkeit der Menschenwürde. Und das heißt, noch einmal mit Wilhelm Korff formuliert, jede Form von Solidarisierung, die sich auf gleichzeitiger Missachtung des Allgemeinmündigkeitsanspruchs der Menschenwürde gründet, ist ethisch verwerflich. Und zweitens, jede Form von Solidarisierung, die den Anspruch der Menschenwürde faktisch nur im Blick auf die eigene Gruppe und deren Zielsetzung rechnen trägt, bleibt ethisch defizitär. Recht verstandene Solidarität impliziert nicht nur die Notwendigkeit, den eigenen Aufgabenteil innerhalb der Gemeinschaft zu übernehmen, sondern Solidarität hält in gewisser Weise auch davon ab, auf fremde Verpflichtungen einzugehen und als eigenen Teil zu übernehmen, was eigentlich Aufgabe eines anderen wäre. Mithin impliziert das so verstandene Solidaritätsprinzip auch notwendig das Subsidiaritätsprinzip. Es fordert und bestätigt folglich den unverzichtbaren spezifischen Beitrag jedes Einzelnen für die Gesamtheit. Und auch hier noch einmal eine entsprechende Zusammenfassung. Jede Form von Solidarität, die den universellen Anspruch der Menschenwürde als Forderung zur Gleichschaltung versteht, muss zur Unterdrückung des personalen Selbststands der Menschen führen und erweist sich ethisch als abwegig. Jede Form von Solidarisierung, die auf Schwächung oder Aufhebung der Eigenfunktion kleinerer, hier zuzuordnender Solidarstrukturen zielt, lähmt und zerstört ihre eigene Entfaltungskraft. Was damit gemeint ist, wird vielleicht im letzten Teil, wo es um die Kooperationen gehen soll, noch ein bisschen klarer. Hier ist zunächst der Sozialstaat in den Blick zu nehmen, als ein ganz zentraler Bereich der Kooperation des Solidaritätsgedankens und Prinzips und auch der gesellschaftlichen Praxis der Solidarität. Der Sozialstaat wird heute weithin verstanden als institutionalisierte, organisierte und systemübertragene Solidarität. Hier wird in besonderer Weise deutlich, dass Solidarität als Sozialprinzip nicht allein auf bloße Freiwilligkeit setzt, sondern sich auch in rechtlichen Regelungen manifestiert. Die Anfänge der Entwicklung zum Sozialstaat liegen gesamtstaatlich gesehen in der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, wobei bei der Einrichtung der verschiedenen Zweige der Sozialversicherung Vorstellungen oder Begriffe der Solidarität gar keine Rolle spielen. Für Bismarck zählte vor allem das realpolitische Argument eben der sich ändernden gesellschaftlichen Machtlage durch die Provokation des Sozialismus. Er wollte dem eine präventive Antwort des Staates entgegensetzen. Nicht Bismarck, sondern neben der Arbeiterbewegung das Christentum, das mit seinen Bemühungen um soziale Gerechtigkeit als Antwort auf die soziale Frage des 19. Jahrhunderts den Begriff der Solidarität und der Verantwortung für die sozial und wirtschaftlich Schwächeren in die Diskussion einbrachte, war eben dann auch mit verantwortlich dafür, dass der Begriff der Solidarität zur Fundierung dieses Sozialversicherungsdenkens überhaupt herangezogen wurde. Die sozialstaatliche Entwicklung findet ihren Höhepunkt gegen Ende des 20. Jahrhunderts durch den Ausbau eines äußerst diffizilen und engmaschigen sozialen Netzes in vielen westeuropäischen Demokratien. dass diese Systeme mittlerweile eindeutig an die Grenzen ihrer Finanzierbarkeit geraten sind, ist allen bekannt. Aber auch was die ethische und politische Rechtfertigung anbelangt, sind hier Grenzen erreicht, die deutlich machen, dass eine so Gründung alleine auf der Idee der Solidarität basierend nicht ausreicht, sondern ebenfalls gleichwertig das Prinzip der Subsidiarität, also der Wahrnehmung der Aufgaben, die einzelne kleine Gruppen wahrnehmen können, auch tangiert ist. In den mittlerweile verflossenen Zeiten ungebrochenen Wachstums und übersprudelnder Sozialkassen haftete dieser Botschaft etwas altmodisch Sozialromantisches an. Sah man es doch gerade als Höhepunkt der Entwicklung an, dass der Wohlfahrtsstaat dem Einzelnen in bis dahin unbekanntem Ausmaß lebenslange Vollabsicherung gegen alle nur erdenklichen Risiken versprach. Dass auf diesem Weg intensiv beigetragen wurde zur Schwächung der gesellschaftlichen Solidarbeziehungen, beklagt man erst jetzt, nachdem der Zenit überschritten ist und man aufgrund externer Faktoren gezwungen ist, die Situation neu zu überdenken. Mit Recht verweisen vor allen Dingen die liberalen Kritiker des Wohlfahrtsstaates prononciert darauf, dass die Empfänger sozialer Leistungen, gewollt oder ungewollt, Eigeninitiativen und Verantwortung abbauen und sie durch diese Form der Solidarität in eine sie entmündigende, passive Erwartungshaltung dem Staat gegenüber verfallen. Diese Entwicklung führte dann zu der weit verbreiteten Mentalität, in jeder Lebenslage nach Vater Staat zu rufen, den Sozialstaat also zu einem ausufernden Wohlfahrts- oder Fürsorgestaat werden zu lassen, der aber der Freiheit und Selbstverantwortlichkeit des Menschen in keiner Weise mehr gerecht wird und letztlich auf eine entmündigende und letztlich freiheitsberaubende Wirkung soziale Gerechtigkeit realisiert. Einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft, Wilhelm Röpke, formuliert das ziemlich drastisch, ich zitiere, zusammen mit den gleichzeitigen Bestrebungen, den Massen, sowohl das Denken wie die Ausbildung der Muße abzunehmen und sie bei gleichzeitigem Verlust elementarer Freiheiten, ja sogar des Bedürfnisses nach solchen Freiheiten, mit allen möglichen Annehmlichkeiten des Zivilisationskomforts einzulullen, entwürdigen wir den Menschen schließlich zur völlig domestizierten Kreatur, zum schweiflebenden Haustier. Das Ideal der komfortablen Schallfütterung, wenn wir es nennen, und damit ungefähr das treffen, was die Alten mit dem Ruf Panem et Circenses umschrieben. Soweit das Zitat. Was ich daran sehr wichtig finde, ist die Betonung und den Verweis auf die Freiheit als fundamentaler Größe. Und das macht zugleich deutlich, dass es einem solidarisch verantworteten Sozialstaat nicht einfach um die möglichst weitgehende Rundumversorgung jedes Individuums durch den Staat gehen kann, sondern dass seine zentrale Intention in der Sorge um solidarische Ermöglichung der Freiheit des Einzelnen und der kleinen gesellschaftlichen Einheiten sein muss. Aufgabe des Staates ist es insofern, die Rahmenbedingungen, also politische, kulturelle, wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, solidarisch zu schaffen, unter denen Arbeitsverhältnisse bestimmt, unter denen Einkommen, soziale Stellung erworben werden, mit dem Ziel, sowohl die Individuen als auch die Gesellschaft insgesamt in die Lage zu versetzen, Grundbedürfnisse zu befriedigen, die jeder Mensch qua Mensch hat und deren Befriedigung die basale Voraussetzung dafür ist, dass der Einzelne sich seiner Freiheit, seinen Freiheitsvorstellungen gemäß überhaupt entwickeln kann. Und so soziale Gerechtigkeit im Sinne von Beteiligungsgerechtigkeit realisieren kann. Ein solcher Sozialstaat stellt nicht ein sekundäres, abgeleitetes Recht, Staatsziel dar, sondern steht neben den anderen Staatszielen des Rechtsstaates und des freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaates gleichberechtigt dar. Aus dieser Perspektive, und das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, ist es aber ganz wichtig zu sagen, dass der Sozialstaat nicht nur eine erste Hilfestation ist, um die größte Not zu lindern, auch nicht eine Art Überbrückungsfunktion für schlechte Zeiten, das findet sich zum Beispiel bei Röpke, der die Zeit, die Nachkriegszeit als eine ganz schlechte Zeit ansah und eben gesagt hat, noch brauchen wir diese staatlich verordnete Solidarität, das muss aber dann in Kürze vorbei sein, weil weil sich ja alles zum Wohlstand für alle hinentwickelt, dann brauchen wir gar keinen Sozialstaat mehr. Das hat sich als falsch erwiesen. Und ich glaube, inzwischen ist völlig klar, dass der Sozialstaat nicht eine Institution ist, die zu überwinden ist, sondern ein bleibender Ausdruck einer Kultur der Solidarität. Und in dieser Abwägung muss man auch versuchen, das Gleichgewicht zu bekommen zwischen dem, was Individuen solidarisch beitragen zum Gelingen des Sozialstaates und dem, was der Sozialstaat leistet, damit Individuen ihren Beitrag erbringen können. Gerade im Blick auf das, was solidarisch der Staat für die Gesellschaft zu leisten hat, sind drei Fragen zu stellen, die ich hier nochmal nennen will. Einmal die Frage, die wird Ihnen klar sein, welche Solidarleistungen sind als Rahmenbedingungen in der Gestaltung von Freiheitsverbindungen unverzichtbar und müssen beibehalten werden? Relativ klar, also was kann nicht gestrichen werden? Zweite Frage wird Sie vielleicht sehr erstaunen. An welchen Stellen und in welchen Kontexten sind zusätzliche Solidarleistungen aus der Perspektive eines subsidiären solidarischen Sozialstaates gefordert? Hier wäre zu diskutieren über das, was ja auch mit viel gesellschaftlicher Debatte angelaufen ist, also die Familienpolitik etwa. Auch die Frage der Krankenversicherung gehört hier hinein. Und die dritte Frage, auch das ist uns wohl bekannt, welche bisherigen Leistungen des Sozialstaats sind zumindest teilweise durch zumutbare Eigenleistungen zu ersetzen? Soweit zum Sozialstaat. Ein zweites Thema, das ich jetzt nur noch in zwei Sätzen nenne, was hier noch ganz bedeutsam ist, ist eine nicht institutionell verordnete Solidarität, sondern eine Solidarität, die aber genauso wichtig ist für das Gelingen der Gesellschaft, nämlich die Formen von Selbsthilfe und sozialem Engagement. Das, was wir also in der klassischen Terminologie unter bürgerschaftlichem Engagement oder Ehrenamt verstehen. Und auch da ist das Bild relativ ambivalent. Sie kennen alle die Klage, dass für viele Aufgabenfelder im traditionellen Bereich sich überhaupt keine Ehrenamtlichen mehr finden lassen. Alle Sportvereine, überhaupt alle Verbände, Vereine klagen darüber, Parteien, wir wissen das. Es ist kein Nachwuchs zu finden, Ehrenamtliche, die sich auf lange Zeit in einem Verband für tausend vielfältige Aufgaben verpflichten lassen, gibt es kaum noch. Und auf der anderen Seite ist die Rede von einem noch nicht gehobenen Potenzial im Blick auf das sogenannte neue Ehrenamt, was etwas andere Form, Struktur und Motivation hat, was aber deutlich macht, es gibt tatsächlich Potenzial, Solidaritätspotenzial, das durch unsere gesellschaftlichen Strukturen, unsere Formen des Zusammenlebens ganz neu produziert wurde. Also auch hier wieder das, was wir zu Beginn der Moderne hatten, die Klage darüber, Solidarität ist verloren gegangen, Zusammenhalt der Gesellschaft ist verloren gegangen, die Klage werden wir heute genauso festgemacht am Ehrenamt und auf der anderen Seite die Erkenntnis, die Gesellschaft, so wie sie sich derzeit darstellt, ist durchaus solidaritätsproduktiv. Also aus meiner Perspektive ist immer eine Frage des Standpunktes eine eher optimistische Sichtweise auch zur Entwicklung von Solidaritäten. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Geduld und Zuhören.